Klimaklartext, der Podcast zur Klima- und Energiepolitik. Klar, verständlich, faktenbasiert.
Mit Professor Dr. Claudia Kempfert.
Eine Überschreitung des Amok-Kipppunkts und ein beginnender Kollaps zur Mitte des Jahrhunderts sind möglich. Die Folgen für soziale, politische, ökonomische und technische Systeme in darauffolgenden Jahrzehnten wären enorm.
Diese Warnung kommt nicht von Klimaaktivisten, nicht aus der Politik, sondern vom deutschen Geheimdienst, dem Bundesnachrichtendienst BND. Und mit Amok ist hier kein Amoklauf, keine unkontrollierte menschliche Gewalt gemeint, sondern ein gewaltiges Strömungssystem im Atlantik, das warme Luft nach Europa bringt und hier für mildes Klima sorgt. Nun warnen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass durch die Klimakrise diese Strömung abschwächen oder sogar abbrechen könnte. Und welche Folgen das für Europa und Deutschland hätte, wie wahrscheinlich ein Kollaps der Amok ist und ob ein 80 Kilometer langer Damm quer durch die Beringstraße helfen könnte, das ist unser Thema in der neuen Folge Klimaklartext, der Podcast der Frankfurter Rundschau zur Energie- und Klimapolitik mit Professor Dr. Claudia Kempfert. Ich bin Christine Langen, freie Klima- und Wirtschaftsjournalistin und freue mich, euch durch diesen Podcast zu begleiten. Hallo Frau Kempfert, schön, Sie wiederzusehen.
Ja, hallo, freut mich auch.
Wir wollen heute über was sprechen, was im ersten Moment sich sehr kontraintuitiv anfühlt, wenn durch die Klimakrise Europa sich nicht überhitzt, sondern eher abkühlt. Das Ganze liegt an einem Strömungssystem, was warme Luft nach Europa bringt. Ich habe es gerade in der Einleitung gesagt. Und bevor wir da in aller Tiefe reinschauen, müssen wir aber einmal einen Blick auf die aktuelle Klimapolitik werfen. Letzte Woche, am 18. Mai, hat der Sprecher des Umweltministeriums Nikolai Fichtner Folgendes gesagt.
Die Emissionen gehen runter. Die Frage ist nur, ob sie schnell genug runtergehen. Und da gibt es, wie es im wissenschaftlichen Diskurs üblich ist, unterschiedliche Annahmen.
Ja, gibt es dazu unterschiedliche Annahmen?
Ja, ich glaube, die Einordnung dieser Aussage ist ja das, dass das Umweltbundesamt verschiedene Szenarien entwickelt hat, sogenannte Projektionsentwicklungen, und da auch sehr vorsichtig argumentiert und es als wahrscheinlich ansehen könnte, dass die 65% Emissionsminderung bis 2030 eingehalten werden könnten, aber auch da sehr zögerlich ist und sagt, naja, vielleicht landen wir eher so bei 62 irgendwas Prozent, aber nicht ganz. Ganz bei 65%. Also da ist immer noch eine Emissionsminderungslücke. Und das ist, glaube ich, hier gemeint, dass es da verschiedene Annahmen gibt. Das wäre auch im wissenschaftlichen Diskurs ganz normal. Aber hier muss man ja sagen, der Expertenrat für Klimafragen hat sich das sehr genau angeguckt und kommt zu einer unterschiedlichen Einschätzung.
Ja, und genau dieses Dokument habe ich auch dabei. Es ist der Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2025 und Projektionsdaten 2026. Ist letzte Woche veröffentlicht worden vom Expertenrat für Klimafragen und man kann eigentlich zusammenfassen, das Ergebnis ist 6-6. Also es ist sozusagen, die Klimaziele werden laut dem Expertenrat höchstwahrscheinlich nicht erreicht. Aber vielleicht können Sie noch mal einordnen, wer ist der Expertenrat und was ist auch die zentrale Aussage?
Ja, der Expertenrat für Klimafragen ist ein einberufendes wissenschaftliches Gremium. Da sind 5 Wissenschaftler drin von unterschiedlichen Disziplinen, die bewerten sollen, wie die aktuelle Klimaschutzpolitik der Bundesregierung aussieht, ob sie im Fahrplan ist oder nicht. Also sozusagen der wissenschaftliche TÜV der deutschen Klimapolitik. Und die sind unabhängig. Es ist ein unabhängiges Gremium, welches ja auch dazu da ist, im Rahmen der Klimaschutzpolitik das einzuordnen. Und das steht ja auch im Klimaschutzgesetz, dass es diesen Expertenrat geben muss, der das überprüfen muss. Und der tut jetzt seine Arbeit und schaut da rein und hat herausgefunden, dass die Annahmen, die die Bundesregierung trifft, oder auch die Projektionsdaten wahrscheinlich so nicht eintreten. Es sind ja auch aktuelle Entwicklungen noch gar nicht mit reingerechnet. Und es ist vielleicht auch unwahrscheinlich, dass das so eintritt, was man sich hier vorgenommen hat. Also 6-6 vielleicht ein bisschen schön gerechnet, muss man an der Stelle sagen. Und das sagt der Expertenrat sehr deutlich. Also es gibt da große, große Warnsignale und auch sehr unterschiedliche Einschätzungen. Also im Unterschied zur Bundesregierung, die das ja sehr positiv bewertet, sagt der Expertenrat, das ist zu optimistisch gesehen. Und die sehen das eben anders.
Und die Frage ist ja dabei, wie ordnet man die politischen Instrumente ein, die es jetzt in der Vergangenheit, aber vor allem die jetzt für die Zukunft geplant sind. Also deswegen spricht Nikolai Fichten auch von dieser Unsicherheit, ne? Weil es geht sozusagen um Projektionsdaten für die Zukunft und man weiß halt nicht genau, wie viele Emissionen werden jetzt vermindert durch die aktuellen politischen Instrumente.
Ja, also es sind Szenarien, das ist ganz klar, das Umweltbundesamt, anhand derer ja die Bundesregierung abschätzt, sind wir da auf dem Pfad oder sind wir eben nicht. Aber ganz so unsicher und ganz so eine Meinungsvielfalt, wie jetzt hier dargestellt ist, so ist es dann eben doch nicht. Man weiß ja schon, was aktuell stattfindet. Man weiß auch, was die Bundesregierung jetzt macht. Obwohl man deutlich sagen muss, die aktuellen Maßnahmen, die die Bundesregierung plant, die sind weder in dem Expertenratseinordnung, Einschätzungsgutachten drin, noch in den Projektionsdaten. Also das ändert nochmal alles. Aber man weiß, auf welchem Pfad man ist. Und da hat man in der Vergangenheit schon immer festgestellt, im Bereich Verkehr und Wärme ist man überhaupt nicht auf dem Pfad. Also das kann auch nicht überkompensiert werden. Diese Emissionsminderungslücke kann nicht überkompensiert werden durch Maßnahmen im Energiesektor oder im Industriebereich, wo man ja eher auf einem Pfad ist, aber jetzt vielleicht auch dann wieder wegkommt, weil die jetzigen Maßnahmen, die ja getroffen werden, wir haben in den vergangenen Folgen ja schon drüber gesprochen, Gebäudemodernisierungsgesetz, das Netzpaket, das EEG, da gibt es ja viele Stolpersteine jetzt, die kommen, und wenn die alle so umgesetzt werden, dann wird man ja mit dem Ausbaupfad der erneuerbaren Energien so nicht mehr vorankommen. Und das ist dann etwas, was sich dann widerspiegelt in den Entwicklungen, dass die Emissionsminderungslücke eher vielleicht noch größer wird. Und das sagt auch der Expertenrat für Klimafragen.
Ja, das erwähnt er ja sogar ganz explizit hier. Das finde ich wirklich interessant, dass sozusagen diese ganzen Daten eigentlich nur auf den politischen Instrumenten basieren, die bis Ende Juli 2025 in Kraft getreten sind. Und alles, was jetzt seitdem kam, ist noch gar nicht berücksichtigt. Mhm. Also hier wird konkret Gebäudemodernisierungsgesetz erwähnt. Wir haben Folge 5 und 6, wenn ich richtig bin, ausführlich drüber gesprochen. EEG, Sie haben es gerade gesagt. Das heißt, wenn jetzt diese ganzen neuen Gesetze noch kommen, diese verschiedenen Sachen, die da gerade in der Diskussion sind, dann ist es noch unwahrscheinlicher, die Klimaziele zu erreichen, also -65% bis 2030 im Vergleich zu 1990.
Ja, es wird immer schwerer, wenn man jetzt diese Maßnahmen, die jetzt eher noch dazu oder da sind, um die erneuerbaren Energien auszubremsen, also zumindest in ihrem Wachstum zu beschränken, und eher noch fossiles Erdgas sowohl im Stromsektor als auch im Heizbereich einzuführen oder zu verlängern, dann wird es immer schwerer. Dann wird man sowohl im Gebäudebereich die Klimaziele nicht erfüllen, das ist sowieso im höchsten Maße unwahrscheinlich, aber auch nicht im Verkehrsbereich, da will man jetzt ja ein bisschen gegensteuern, das reicht aber auch gar nicht. Aber im Stromsektor, da hatte man ja gehofft, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien kann man noch viel überkompensieren an Emissionsminderungszielen, aber das wird ja immer unwahrscheinlicher. Also wenn man die jetzt ausbremst, die erneuerbaren Energien, kann man auch nichts mehr überkompensieren, und das ist das Hauptproblem. Also dass ich dem Expertenrat da uneingeschränkt zustimme, es ist extrem unwahrscheinlich, dass die Klimaziele erreicht werden können. Es wird auch extrem schön gerechnet, wo man da immer sagen muss, es ist noch der Stand vom letzten Jahr, aber wenn man das Aktuelle noch mit reinrechnet, müsste auch die Bundesregierung sehr viel mehr gegensteuern, und das tut sie nicht. Also da hat der Umweltminister offensichtlich einen sehr schweren Stand in der Regierung, sich da durchzusetzen gegenüber anderen, die dann doch sehr fossillastige Entscheidungen treffen.
Und jetzt klingen diese ganzen Klimaziele, diese ganzen Zahlen, das klingt immer alles so abstrakt, aber wir wollen uns ein Beispiel anschauen, was ganz konkret zeigt, wenn man diese Klimaziele ignoriert, dann können Kipppunkte erreicht werden. Also Kipppunkt kann man sich irgendwie so vorstellen wie so der Tisch wackelt, ich lege hier diese Fernbedienung hin und dann kippt sie runter, liegt auf dem Boden und wird nicht von alleine wieder auf den Tisch zurückkommen, auch wenn der Tisch aufhört zu wackeln.
Meistens ist es ein Wasserglas, aber das tun wir hier besser nicht, weil dann ist genau. Es kaputt und wir haben kein Wasser mehr. Aber üblicherweise schmeißt irgendjemand ein Wasserglas runter und dann ist es kaputt. So, das kann man sehr anschaulich erklären.
Genau, dann ist es auch egal, ob der Tisch weiter kippelt genau. Oder nicht. Es wird nicht wieder zurückkommen, die Tasse ist einmal runtergefallen. Und einer dieser Kipppunkte ist die AMOC, AMOC mit C, nicht mit K, die Atlantische Meridionale Umweltströmung. Und was es damit genau auf sich hat, das erfahrt ihr hier.
Die Atlantic Meridional Overturning Circulation, kurz AMOC, ist ein riesiges Strömungssystem im Atlantik. Dazu gehört auch der Golfstrom. Vereinfacht gesagt, die Amok bringt warmes Wasser aus den Tropen nach Norden. Dort kühlt es ab, sinkt in die Tiefe und fließt als kaltes Wasser wieder Richtung Süden. So verteilt sie enorme Wärmemengen und sorgt mit dafür, dass Europa ein vergleichsweise mildes Klima hat. Durch den menschgemachten Klimawandel könnte diese Strömung schwächer werden. Die Debatte darüber hat sich zuletzt verschärft, weil mehrere aktuelle Studien darauf hindeuten, dass die Amok empfindlicher auf die Erderwärmung reagieren könnte als lange angenommen. Ein wichtiger Grund ist das Abschmelzen des Grönlandeises. Dadurch gelangt mehr Süßwasser in den Nordatlantik. Süßwasser ist leichter als salziges Wasser und je geringer der Salzgehalt, desto schwerer sinken die Wassermassen ab. Genau dieses Absinken ist entscheidend für die Stabilität der Amok. Messungen und Klimamodelle zeigen schon länger Hinweise auf eine Abschwächung. Umstritten ist aber, wie stark dieser Effekt tatsächlich ist und ob und wann ein sogenannter Kipppunkt erreicht wird. Gemeint ist der Moment, an dem sich die Strömung plötzlich stark verändert oder weitgehend zusammenbricht. Einige Forschende warnen, dass das noch in diesem Jahrhundert passieren könnte. Andere halten das derzeit nicht für ausreichend belegt. Die Folgen wären massiv. Modellrechnungen deuten darauf hin, dass die Wintertemperaturen in Europa innerhalb weniger Jahrzehnte im Schnitt um etwa 5 bis 15 Grad sinken könnten. In Norwegen teilweise sogar um bis zu 30 Grad. Im Sommer würde vor allem in Südeuropa die Trockenheit zunehmen. Auch in Südamerika, Indien und Westafrika könnten sich Monsungürtel verschieben. Im Nordatlantik könnte der Meeresspiegel zusätzlich um rund einen halben Meter steigen. Deshalb gilt die Amok als eine der wichtigsten möglichen Kipppunkte im Klimasystem der Erde. Politisch hat bisher vor allem Island reagiert und einen möglichen Zusammenbruch der Atlantikströmung offiziell als nationale Sicherheitsbedrohung eingestuft. In Deutschland beschäftigt sich unter anderem der Bundesnachrichtendienst BND mit dem Thema, weil mögliche Folgen auch für die Sicherheit Deutschlands relevant wären.
Eins der wichtigsten Kipppunkte im Klimasystem, die Amokströmung. Haben Sie das Gefühl, das ist mittlerweile in der Debatte angekommen oder eigentlich noch nicht entsprechend berücksichtigt?
Ich finde nicht, dass es schon angekommen ist. Das ist weder in der öffentlichen Debatte so richtig da, noch wird es politisch zumindest nicht öffentlich diskutiert. Auch weitestgehend ignoriert, habe ich so den Eindruck. Und es wurde darüber berichtet, auch in Fachzeitschriften oder auch in den Leitmedien, aber so richtig wahrgenommen in der öffentlichen Debatte, habe ich den Eindruck, ist es überhaupt gar nicht. Und das entspricht nicht der Dringlichkeit des Problems, denn es handelt sich hier um einen sehr, sehr wichtigen Kipppunkt, den man nicht ignorieren darf oder sollte, weil wenn das Klima da kippt, dann haben wir ungeahnte Auswirkungen. Und das ist auch das, was wir meinen mit dem Wasserglas. Es ist dann nicht so, dass man hinterher denkt, ja, das passiert dann alles so wie dargestellt. Es kann alles Mögliche passieren und keiner weiß genau was. Und das macht das Ganze sehr unsicher, klar. Aber was ganz sicher ist, ist, dass es irreversibel ist. Das heißt, wir können es nicht wieder zurückdrehen. Wenn das Klima kippt, dann sind die Folgeeffekte da und die zukünftigen Generationen müssen damit leider, leider leben. Deswegen müssen wir alles dafür tun, das zu verhindern. Und die Diskussion, finde ich, führen wir gar nicht.
Und genau deswegen machen wir es zum Thema heute hier bei Klimaklartext. Und schauen auch mal noch mal ein bisschen genauer hin. Wir haben gerade im Einspieler gesagt, der Golfstrom ist ein Teil der Amok. Der Golfstrom wird den meisten Menschen ein Begriff sein. Wenn man fragt, wie kommt warme Luft nach Europa, werden die meisten Leute sagen, naja, Golfstrom bringt halt warme Luft. Wie hängen jetzt Amok und Golfstrom zusammen? Sind das zwei unterschiedliche Systeme? Genau.
Ja, die sind unterschiedlich, werden häufig in den Medien gleichgesetzt. Das ist ja auch was Ähnliches, aber der Golfstrom kommt eben vom Golf von Mexiko rüber hier nach Europa und ist hier verantwortlich für das milde Klima, ist aber nur ein Teil des Amok. Amok ist ein größeres System, das ist die riesige Umweltpumpe, die kommt auch aus der Region hierher nach Europa, aber dieses kühlere Wasser wird dann wieder zurückgespült in den Süden der Welt. Und diese riesige Umweltpumpe, davon ist der Golfstrom ein Teil. Aber er ist nicht der Dominante, sondern er kann auch abschwächen, aber er wird in erster Linie auch getrieben von Winden. Und das ist anders als beim Amok, der getrieben wird durch diese riesige Umweltpumpe im Wasser, was ja gerade beschrieben wurde, dann beeinträchtigt werden kann durch das Abschmelzen des Eises. und dann die Wassermassen, die dann da reinkommen und das, diese ganze Umweltpumpe zum Erliegen bringen oder zumindest abschmelzen. Und der Golfstrom ist ein Teil davon und der ist auch dafür zuständig, dass wir hier mildere Winde haben und der kann auch sich abschwächen, aber der würde auch rein theoretisch bleiben, wenn Amok zusammenbricht. Ist nur ein Teil.
Können Sie das nochmal genauer erklären? Wir haben es in groben Zügen gerade gehört, aber welche Rolle spielt Salz, spielt Temperatur, spielt dann entsprechend höherer CO2-Gehalt in der Atmosphäre? Also das, was ich verstanden habe, ist, es gibt Wasser, was sozusagen warm nach Norden strömt, mhm, was dann absinkt und wieder zurückströmt. Und das ist sozusagen diese große Umweltpumpe.
Genau, genau. Die ist es. Aber jetzt, wenn CO2 in der Atmosphäre ist, erwärmt sich die globale Oberflächentemperatur. Dadurch kann das Grönländische als Eis schmelzen und dadurch kommt mehr Süßwasser in diese Umweltpumpe rein. Und das führt dazu, dass dieses Süßwasser ist leichter als Salzwasser, dass dieses Salzwasser, was eigentlich wieder zurückfließt, weniger stark fließen kann oder sogar ganz abbrechen kann. Das heißt, diese Umweltpumpe kann durch die Klimaerwärmung sich zumindest abschmelzen oder abändern oder sogar ganz zum Erliegen kommen mit ungeahnten Folgen fürs Klima. Aber was ganz sicher ist, ist, dass wir wissen schon jetzt, dass die Zusammensetzung des Wassers sich schon verändert hat durch die globale Oberflächentemperatur und durch das Abschmelzen des grönländischen Eises, welches jetzt schon dazu geführt hat, dass die Zusammensetzung sich verändert. Man misste also schon höhere Temperaturen und das hat dann gravierende Auswirkungen. Also wenn diese Rückstrom irgendwann, der kühlere Rückstrom des salzigen Gehaltes, salzhaltigen Wassers dann nicht mehr so stattfindet in den Süden, dann spricht man davon, dass diese Umweltpumpe beeinträchtigt wird. Und das ist der wesentliche Zusammenhang. Mit Sicherheit noch ganz viele andere Komponenten, die auch eine Rolle spielen, wie Winde, Niederschläge und so weiter, die dann Unsicherheitsfaktoren sind. Aber dieser grobe Mechanismus, das ist der, um den es hier geht.
Ja, man kann sich vorstellen, dass das Wasser wie so verschiedene Schichten hat, in die dann sozusagen das nach unten sinkt.
Genau, genau.
Jetzt ist letzten Monaten eine Studie erschienen von der Universität in Bordeaux, die zu dem Schluss kommt, dass sich Amok schneller abschwächt als bisher vermutet. Und die sagen, bis Ende des Jahrhunderts könnte die Strömung um 50-65% nachlassen. Mhm. Letztes Jahr im August ist eine andere Studie erschienen, an der unter anderem Stefan Rahmstorff vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung beteiligt war. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass bei den aktuellen Emissionen das Risiko eines Amok-Kollapses, also wirklich Abbruch, bei über 50% liegt und selbst bei niedrigen Emissionen, also Einhaltung Pariser Klimaziel, was ja eigentlich kaum noch wirklich realistisch erreichbar scheint, immer noch bei 25% liegt. Das sind Wahnsinnszahlen. Wovon ist man bisher ausgegangen? Wie seriös sind diese Studien? Wie ordnen Sie das ein?
Ja, also es sind wissenschaftliche Studien, erschienen in Fachpublikationen, insofern seriös, weil sie werden begutachtet von anderen Fachexperten, sonst würden sie da nicht erscheinen. Und die Modelle, die da im Hintergrund sind, sind Klimamodelle, die man schon seit Jahrzehnten anwendet. Aber es sind auch Beobachtungsdaten von diesen Meerestemperaturen, die man jetzt ja schon messen kann, noch nicht so lange, dass man eben so ganz definitiv Aussagen machen kann, aber dennoch misst, dass es da Veränderungen gibt. Und diese Studie fasst das genau zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, je mehr CO2 in die Atmosphäre gelangt, je höher die Temperaturen in die globalen Oberflächentemperaturen sein werden, je mehr Eis auch abschmilzt, grönländisches Eis, desto gravierender die Folgen. Und man geht davon aus, dass es noch schneller, wahrscheinlich schneller geht oder auch zumindest gravierender wird. Das klingt immer so weit weg, 2100, da muss man ja jetzt noch nicht tun. Aber man muss verstehen, dass das CO2 ja kumuliert in der Atmosphäre ist. Das heißt, alles das, was wir heute schon erleben an Klimawandel, wir sind ja schon mittendrin, ist dafür zuständig, ist das CO2 aus der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte. Und es bleibt dann in der Atmosphäre alles das, was wir jetzt noch rein emittieren. Und das führt eben zu diesen Kaskadeneffekten, zu den Klimawirkungen ungeahnten Ausmaßes. Und wenn diese Umweltpumpe abschwächt und auch mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, hat das gravierende Auswirkungen auf unser gesamtes Klimasystem.
Und ich finde, 2100 klingt so eine riesige Zahl, aber eigentlich so weit weg. Also das sind ja auch nur noch 75 Jahre, 74 Jahre.
Richtig, ja. Ich denke immer, wenn ich kleine Kinder sehe im Buggy, die von mich hergeschoben werden, wenn ich die sehe, denke ich immer, die erleben das volle Programm. Ja. Weil die sind diejenigen, die damit alt werden mit den Zuständen. Und um die geht es ja auch. Also um die müssen wir uns kümmern, damit diese schlimmen Auswirkungen nicht stattfinden. Ja.
Kriege ich direkt Gänsehaut.
Ja, aber es ist natürlich so. Es geht mir immer so. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich ganz kleine Kinder sehe, weil ich immer denke, denen dürfen wir das nicht antun. So, ne? Und deswegen muss man verstehen, das ist nicht irgendwas, was irgendwann kommt. Wir sind mittendrin, das schaukelt sich im Moment auf und je mehr CO2 in die Atmosphäre kommt, desto schlimmer wird es. Deswegen sind die Klimaforscher ja auch so deutlich in ihrer Sprache. Jedes Zehntel Grad zählt, jedes CO2, was nicht in die Atmosphäre kommt, ist gut und richtig.
Jetzt konkret auf die Amokströmung bezogen, gehört zur Wahrheit ja auch, dass nicht alle Forschenden die Einschätzung teilen, dass der Kollaps jetzt kurz bevorsteht. Im Deutschlandfunk wird beispielsweise Gerrit Lohmann vom Alfred-Wegener-Institut zitiert, der auf so stabilisierende Effekte hinweist, wie die Feuchtigkeit in der Atmosphäre zum Beispiel. Heißt das, man weiß es einfach nicht genau, was jetzt passiert in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
Also das heißt nicht, man weiß nichts, aber man hat Indikatoren, die man heute schon sehr ernst nehmen muss. Und das ist der normale wissenschaftliche Diskurs, dass es da auch Einschätzungen gibt, die sagen, guck doch nochmal, wir haben auch noch Winde, die eine Rolle spielen, die Zirkulation, wo noch andere Faktoren auch noch mit hineinkommen oder Niederschläge und so weiter. Das ist unsicher, das weiß man noch nicht so genau. Und da gibt es dann auch am Ende unterschiedliche Einschätzungen in der Folgewirkung. Das ist ganz normal. Aber es gibt keine komplett ablehnende Einschätzung, dass gesagt wird, sowas ist komplett, kann gar nicht stattfinden oder der Klimawandel findet so nicht statt und solche Kipppunkte kann es gar nicht geben, sondern es gibt eine Einschätzung, wie intensiv es auftreten kann und welche Wirkungen da tatsächlich eine Rolle spielen, die dann auch zu schlimmeren Wirkungen führen können. Aber das ist auch nochmal deutlich zu machen. Ich finde es gut, dass man da auch sieht, es gibt verschiedene wissenschaftliche Einschätzungen. So funktioniert Wissenschaft. Es geht ja auch immer darum zu prüfen, auf welchem Pfad ist man da und macht das Sinn, was man da rausgefunden hat. Aber die Klimamodelle zeigen es deutlich, die aktuellen Beobachtungen auch schon. Aber die Frage ist, wann es eintritt, wie intensiv es eintritt, welche Folgewirkungen es hat. Und das sind die offenen Fragen, um die sich jetzt die Wissenschaft ja auch kümmert. Und es wird weiter gemessen. Und je mehr Messdaten man auch hat und schon jetzt sieht, dass das Meer sich so stark schon erwärmt oder es Veränderungen gibt in der Zirkulation, die man aktuell schon messen kann, desto eher wird man da auch eine präzisere Einschätzung bekommen können.
Genau diese Folgen würden mich auch nochmal interessieren. Wir haben in dem Einspieler eben schon gehört, ja, es wird kühler. Aber also was heißt das genau? Ich denke, den meisten ist der Film The Day After Tomorrow ein Begriff. Zumindest vermutlich mehr Menschen als Amok ein Begriff ist. Mhm. Der Film kam 2004 raus, ein bekannter Katastrophenfilm, in dem es um die Folgen des Klimawandels geht. Und auch ein möglicher Zusammenbruch des Golfstroms thematisiert wird. Und in dem Film bricht dann eine Eiszeit aus. Ist das sozusagen die Folge, um die es geht? Also heißt das Kollaps gleich Eiszeit?
Nein, das ist Hollywood. Ich finde den Film toll. Also ich habe da schon ein paar Mal geguckt, kann man nur empfehlen. Aber das ist Hollywood, das passiert so nicht. Aber was passieren kann, ist, dass es in Europa deutlich kältere Winter geben kann. Weniger Niederschläge, Trockenheit, damit auch Wasserknappheit, Wassermangel und auch Verteilungsprobleme, die stärker auftreten können, weil einfach weniger Niederschläge da sind und dann die Trockenheit zunimmt, aber eben auch sehr viel kältere Winter. Aber das heißt nicht, dass es insgesamt die globale Erwärmung nicht vorwärts geht, die geht trotzdem voran. Es wird überall wärmer, aber es kann auch sein, dass es dann im Winter deutlich stärkere oder kältere Winter geben kann, gerade in Nordeuropa, weil eben diese unsere Wärmepumpe sozusagen, ich nenne sie jetzt einfach mal so, ein bisschen sich abschwächt oder sogar ganz zum Erliegen kommt. Die Effekte können auftreten, da weiß man nicht genau wann und wie und in welcher Größenordnung, aber solche Effekte sind möglich.
Also keine Eiszeit, sondern kühlere Durchschnittstemperaturen.
Ja, und auch jetzt nicht wie im Film. Ich weiß nicht, ob jemand die Szene kennt, wo dann irgendwie auf einmal überall diese Warnsignale an den Monitoren kommen und auf einmal gibt es so eine riesen Eisfläche über ganz New York. Das ist ja Hollywood, sieht toll aus. Schöne Effekte, finde ich. Aber darüber muss man sich jetzt keine Sorgen machen, schon gar nicht, dass so eine super Eiszeit kommt. Der Klimawandel geht ja weiter voran und wir haben eine globale Erwärmung mit den anderen Kipppunkten, die auch noch überall auf der Welt kommen.
Wenn Sie jetzt sagen, die Klimaerwärmung geht eigentlich weiter voran, gleichzeitig
nicht
haben
eigentlich, sie
okay,
geht voran.
Sie geht weiter
genau.
voran.
genau.
Gleichzeitig haben wir jetzt dieses Szenario von, es wird kühler in Europa. Gleicht sich das dann in irgendeiner Form aus? Also kann man jetzt fast in Europa sagen, na, ist doch super, wenn es eigentlich heißer wird und dann da kühler und dann haben wir hier sozusagen die perfekte Durchschnittstemperatur?
Leider nein. Es wäre schön, wenn man irgendwas gegenrechnen könnte so und dann wird es am Ende irgendwie eine moderate Temperaturentwicklung. Leider nein. Also es sind immer extrem Ausschläge, die stattfinden können. Wir können auch sehr heiße Sommer in Europa bekommen. Vor allen Dingen die Wasserknappheit, die wir aktuell schon merken, die Trockenheit für die Landwirtschaft oder auch dann Verteilungskonflikte, die jetzt ja schon in Südeuropa auftreten. Solche Effekte werden gravierender werden oder auch schlimmer werden. Aber es kann dann auch Ausschläge geben für sehr kalte Winter, was nicht heißt, dass es hier dann automatisch dann immer kalt ist und dann sich irgendwie die Temperatur global ausgleicht. So funktioniert es nicht, sondern die globale Erwärmung geht voran mit allen Folgeeffekten, die wir heute schon kennen und auch wissen. Inklusive eines solchen Kipppunkts. Es gibt ja noch verschiedene andere Kipppunkte, die auch stattfinden können, wenn wir nicht gegensteuern und es schaffen, dass die CO2 Emissionen schneller sinken.
Ich habe vor der Aufnahme mit Andreas Oschlies gesprochen. Er ist Leiter der Forschungseinheit für biogeochemische Modellierung am GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und er hat jetzt im Januar eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass die Tiefenwassererneuerung im Nordatlantik sich in den vergangenen 3 Jahrzehnten deutlich verlangsamt hat. Also das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben, eben, dass das Wasser absinkt, um sozusagen für diese Umweltpumpe und er hat untersucht, dass dieses Wasser, was in den Tiefen ist, älter wird.
Ja.
Also dass es sozusagen nicht mehr entsprechend absinkt, sondern
was
da länger.
Was auch ein Indikator ist, dieses Amox, weil das ja Teil dieser Umweltpumpe ist. Und insofern kann man daran auch erkennen, dass es da Indikatoren gibt, wo man sich von verschiedenen Seiten annähert, das zu bestätigen.
Genau, das ist ein Hinweis auf die Abschwächung dieser Amokströmung. Und er sagt zu der ganzen Diskussion um den möglichen Kollaps Folgendes.
Und ich glaube, wenn man zu sehr diesen Kollaps der Amok betont, könnte man umgekehrt denken, solange es nicht kollabiert ist, macht das ja auch alles nichts. Und dieser Schluss wäre grundfalsch. Und wir dürfen also uns jetzt nicht zurücklegen und sagen, ja, ist alles kein Problem, noch ist da nichts passiert oder vielleicht auch erst in 100 Jahren. Nein, denn alle Schäden, die summieren sich auf. Und genauso wie auch im tiefen Ozean jetzt der Sauerstoff abnimmt, das ist ein messbares Signal, was die Ökosysteme jetzt unter Stress setzt und dass die jetzt dort umziehen müssen oder aussterben, weil sie nicht schnell genug wegschwimmen können, die sind halt heute betroffen und dann ist es nicht erst passiert, wenn die Amok irgendwann kollabiert.
Ja, wir haben gerade über Hollywood und die Katastrophenszenarien gesprochen. Würden Sie dem zustimmen, dass man sich nicht so stark auf diese Katastrophenszenarien auf 2100 und so konzentrieren sollte?
Ja, also ich stimme Ihnen da uneingeschränkt zu. Das klingt dann ja so ein bisschen so, das ist immer schwierig in der Kommunikation, wenn man dann ein Katastrophenszenario hat, dann starren nur noch alle auf dieses Katastrophenszenario. Ich stimme ihm da völlig zu. Das wäre dann lähmend. Das bringt dann ja auch nur Angst und wieder keine Reaktion, sondern man muss auf das Aktuelle gucken. Was können wir aktuell tun und was müssen wir tun? Ich finde es interessant, dass es da Indikatoren gibt, auch dieses Sauerstoffgehalt, dass es jetzt schon abstirbt. Und was er auch gesagt hat, dass die Ökosysteme ja jetzt schon leiden. Wir müssen uns jetzt drum kümmern. Wir sehen so viele Indikatoren der Klimaschäden weltweit und das ist eines davon. Und Meeresspiegelanstieg, die Landwirtschaft wird leiden, auch durch die Trockenheit. Also es gibt dann ja viele, viele Komponenten, die wir heute schon merken und die, mit denen wir schon aktuell umgehen, die schon Teil des Klimaschutzes Stress sind, in dem wir drin sind. Also insofern würde ich dazu stimmen, ja, wir dürfen jetzt nicht irgendwo wie ein Kaninchen auf die Schlange auf irgendwann gucken und denken, da haben wir noch Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen halt schnell handeln.
Ja, und vor allem habe ich das Gefühl, wenn man sich so auf dieses Katastrophenszenario konzentriert, dann beginnt auch diese ganze Debatte um die Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Also wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass die Katastrophe eintritt oder nicht eintritt? Mhm. Was ja auch mal so ein bisschen absurd ist. Also wenn es jetzt irgendwie um eine Autobahnbrücke geht und das heißt, es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass die einstürzt, dann würde trotzdem niemand mehr über diese Autobahnbrücke fahren.
Richtig.
Aber trotzdem, wir fokussieren uns bei dieser ganzen Amok-Debatte auf das Katastrophenszenario und dadurch diskutieren wir, wie wahrscheinlich ist jetzt, dass es tatsächlich eintritt. Aber vielleicht ist das eigentlich gar nicht die relevante Frage.
Ja, und das ist nicht die relevante Frage. Und die Klimawissenschaft sagt uns ja im Grunde genommen mit diesen Wahrscheinlichkeiten, dass es sehr, sehr gravierend wird. Also ich nehme nicht das Brückenszenario, ich vergleiche es immer mit dem Flugzeugszenario. Wie wahrscheinlich wäre es, dass Sie in ein Flugzeug einsteigen, wo der Pilot an der Gangway Ihnen sagt, dieses Flugzeug wird mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit abstürzen. Würden Sie einsteigen?
Nein.
Ich auch nicht. Ich bei 80, 50, 30? Ja,
gar nicht.
Gar nicht, okay. Ich auch nicht. Aber es gibt vielleicht welche, die sagen, gut, 2% interessiert mich nicht. Aber das sind schon, da sind wir schon drüber weg, über diese 2%. Also wir sind ja schon mitten in dem Klimawandel drin und das muss man heute schon begreifen, dass es uns noch nicht gelungen ist, die schlimmsten Wirkungen wirklich zu reduzieren, sondern das wird jetzt kommen, was wir in den letzten Jahrzehnten schon an Emissionen verursacht haben. Aber deswegen ist es so wichtig, dass man gegensteuert und alles dafür tut, dass die Emissionen weiter sinken, damit die Wahrscheinlichkeiten sich immer mehr reduzieren und dann nicht auf 95% gehen, sondern auf deutlich geringer.
Jetzt kann es trotzdem gerade in der politischen Kommunikation sinnvoll sein, sich auf so einzelne Szenarien auch zu konzentrieren. Island zum Beispiel hat möglichen Zusammenbruch der Amok als nationale Sicherheitsbedrohung definiert. Würden Sie sagen, das wäre ein eigentlich sinnvoller Schritt auch für Deutschland?
Also ich würde eher dafür plädieren, dass man einen europäischen Kontext wählt. Also Island ist da ein gutes Vorbild, aber man muss es jetzt nicht eins zu eins umsetzen, sondern Europa sollte hier und muss reagieren, weil es eine europäische Bedrohung ist. Und die Sicherheitsanforderungen, die dafür notwendig sind, sollte man auch europäisch koordinieren. Aber in Deutschland müssen die Sicherheitsbehörden beginnen, sich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, die Stresstests und auch die ganzen Auswirkungen, die diese Risikoanalyse hat, weil man jetzt dieses Diagnoseinstrument hat, aber noch nicht die Schritte, die man dafür braucht. Das sollte schon eingeführt werden und auch in Deutschland umgesetzt werden. Da sind wir verantwortlich und da muss auch noch einiges passieren.
Ich habe genau die gleiche Frage den Pressesprecher des Bundesumweltministeriums, Stefan Haufe, gefragt. Und er sagt Folgendes.
Die Sicherheitsstrategie bei uns ist so angelegt, dass immer alle Klimarisiken, die da sind, oder starke Veränderungen durch den Klimawandel, die eben eintreten könnten, immer mitgedacht werden müssen und immer kontinuierlich analysiert werden müssen. Das sieht einerseits die nationale Sicherheitsstrategie vor und das sieht andererseits das Kritis-Dach-Gesetz vor. Also in beiden, sowohl im gesetzlichen Rahmen wie auch in der Strategie der Bundesregierung, ist diese konsequente Überdurchsicht aller Risiken immer wieder die immer wieder aktuell zu halten, ist vorgesehen. Deswegen im Jahr 2027 eine neue Klimarisikoanalyse, die dann auch stärker auf das Phänomen der Umweltpumpe eingehen wird und eben auch mögliche Auswirkungen versucht zu beschreiben.
Also im Jahr 2027 soll in der nationalen Klimarisikoanalyse die Amok stärker berücksichtigt werden. Können Sie noch mal einordnen, was ist diese Klimarisikoanalyse? Wie sinnvoll ist die? Ist sie am Ende einfach nur so ein Papiertiger oder ist das tatsächlich ein sinnvolles politisches Instrument, wo es einen Unterschied macht, auch ob die Amok da jetzt erwähnt wird oder nicht?
Also erstmal ist es ein Diagnoseinstrument und dafür ist es auch gut, dass man auch weiß, welche Risiken sind da, welche Bedrohungen haben wir aktuell. Da gibt es ja eine Menge, auf die wir uns da im Moment einstellen müssen. Aber wenn es nur ein Papiertiger ist oder einfach nur auf dem Papier ist und keine politischen Rückschlüsse daraus gezogen werden, wird es dann letztendlich zu einem Papiertiger und das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also wir brauchen politische Schlüsse daraus, politische Schritte in Richtung Küstenschutz, in Richtung Information. Die Menschen müssen ja informiert werden. Wir brauchen Vorbereitung, Anpassung, Klimaanpassung ist zu nennen, nicht nur die Klimapolitik, sondern auch entsprechend die Anpassung auf allen Bereichen. In jeglicher politischer Entscheidung muss eine solche Risikoanalyse mit einfließen. Denken wir an die Landwirtschaftspolitik, denken wir an Ernährung, an Energie und auch die kritische Infrastruktur. Es können ja überall dann auch Auswirkungen auftreten und darauf müssen wir uns vorbereiten und auch entsprechende Stresstests machen, die ein solches Szenario durchdeklinieren und es auch dann nicht ignorieren bei den nächsten politischen Entscheidungen. Und da bin ich mir nicht so sicher, dass das wirklich so konsequent berücksichtigt wird in dieser Risikoanalyse oder Risikobewertung, sondern wir brauchen politische Rückschlüsse daraus und die fehlen im Moment.
Also es ist eigentlich nichts Bindendes, sondern es ist mehr einfach eine Analyse als Grundlage für dann politische Entscheidungen.
Ja, es ist so eine Art Diagnoseinstrument, so würde ich es beschreiben. Aber man muss daraus natürlich entsprechende Handlungen ableiten und die auch politisch festlegen, auch in die Gesetze mit einfließen lassen. Und das ist im Moment nicht der Fall.
Jetzt haben Sie gerade Anpassung gesagt. Ich meine, auf diese Szenarien, über die wir gesprochen haben, bei so einem wirklichen Amok-Kollaps, wie soll man sich darauf vorbereiten?
Also wir müssen den Stresstest mal durchdeklinieren. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Also dass wir erstmal Klimaschutzpolitik sowieso machen, aber die Anpassung bedeutet Küstenschutz entsprechend vorbereiten. Dann die Energieversorgung, die ja auch darauf ausgelegt werden muss. Zum Beispiel für die kalten Winter, dass das durchdekliniert wird. Aber auch, dass die Menschen entsprechend versorgt werden. Es können ja, wenn diese Wirkungen auftreten, dann auch Lieferkettenprobleme auftreten oder Handelseffekte, die nicht unterschätzt werden dürfen oder auch die Ernährungssicherheit gefährdet sein. Und das muss man alles durchdeklinieren. Und das bedeutet letztendlich auch eine Art von Anpassung. Aber die schlimmsten Szenarien, da wird es dann ja eher sehr schwer werden. Aber jetzt geht es ja darum, das meiste zu vermeiden, aber auch überhaupt zu wissen, was bedeutet es dann, wenn jetzt diese Auswirkungen da sind. Wie können wir die Menschen schützen? Wie können wir sie informieren? Wie kann man entsprechend die Vorsorge treffen, damit auch alle im Rahmen dieser Szenarien versorgt sind. Und das bedarf dann doch einiges mehr, als aktuell gemacht wird. Und was mich besonders stört, ist, dass aktuelle politische Entscheidungen einfach diese Risikoberichte überhaupt nicht berücksichtigen, aus meiner Sicht. Also weder in der Landwirtschaft noch in der Energieversorgung noch irgendwo anders, Finanzplanung, wird das im Moment ausreichend berücksichtigt. Also mir scheint es, da hat man andere Risiken, die auch wichtig sind im Moment auf dem Schirm, aber die Klimarisiken werden unterschätzt.
In der Politik wird sich bisher wenig damit beschäftigt, in der öffentlichen Debatte auch, wir haben es am Anfang gesagt. Spannend ist, dass sich aber der deutsche Geheimdienst damit beschäftigt, der Bundesnachrichtendienst, der BND. Der hat letztes Jahr 2025 zusammen mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung die nationale interdisziplinäre Klimarisikoeinschätzung veröffentlicht. Da waren auch noch ein paar andere Institutionen mitbeteiligt. Und dort steht Folgendes.
Eine Überschreitung des Amok-Kipppunkts und ein beginnender Kollaps zur Mitte des Jahrhunderts sind möglich. Die Folgen für soziale, politische, ökonomische und technische Systeme in darauffolgenden Jahrzehnten wären enorm.
Sie haben schon angedeutet, wo sozusagen diese ganzen Amok-Folgen auch sicherheitsrelevant werden. Wundert es Sie, dass der deutsche Geheimdienst sich damit beschäftigt oder das ist sozusagen glasklar für Sie?
Ganz klar und es ist auch nicht unbekannt, das gab es auch schon in der Vergangenheit. Klimarisiken sind Sicherheitsrisiken und der Geheimdienst muss sich damit beschäftigen, weil neben Cybergefahren, Terrorismus oder andere Risiken und Bedrohungen die Klimarisiken eine der wesentlichen Bedrohungen sind, die Deutschland treffen werden. Deswegen muss man sich darauf vorbereiten und auch Szenarien dafür treffen, weil überall kann es auftreten. Denken wir an Dürren, an Überschwemmungen durch Meeresspiegelanstieg oder auch Wasserknappheit, Migration, all diese Effekte, die auftreten können, sind enorme Sicherheitsbedrohungen für Deutschland, auf die wir uns vorbereiten müssen. Und ich denke, der Geheimdienst hat ja ausreichend Kenntnis, auch durch diese Strategie, die da entwickelt wurde, wo es überall gravierend ist. Und wir sehen ja im Moment schon, was Wasserknappheit und Trockenheit zum Beispiel auch bei Ernteausfällen oder Lieferkettenproblematiken, die auftreten können, was das für Folgen hat. Und das bedeutet, die Klimarisiken bedeuten genau das, dass es immer intensiver auftreten kann. Deswegen ist es so wichtig, sich darauf vorzubereiten.
Um einmal sozusagen den konstruktiven Blick auf das Ganze zu haben. Wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeiten sind ein bisschen egal, ob jetzt dass wirklich dieser Kollaps bevorsteht oder nicht. Das Ganze ist bedrohlich. Und es wäre sozusagen gut, das einfach aufzuhalten. Das ist natürlich das Naheliegendste zu sagen, Emissionen runter, mehr erneuerbare Energien, Klimaziele einhalten, so, dann sinkt das Risiko von den Kipppunkten, wir haben drüber gesprochen. Jetzt gibt es noch einen anderen Vorschlag oder einen ergänzenden Vorschlag von Forschenden aus Utrecht. Sie modellieren, welche Auswirkungen ein 80 Kilometer langer Damm quer durch die Beringstraße hätte. Also diese Meerenge, die Russland von Alaska trennt und Asien von Amerika. Was hat es mit diesem Gedankenspiel auf sich?
Ja, das ist ein sogenanntes Geoengineering-Projekt. Das kennen wir auch schon aus anderen Zusammenhängen. Wenn wir denken, die Emissionen kommen nicht schnell genug runter, müssen wir uns irgendwie was ganz Wildes einfallen lassen. Und das ist es ja, es ist ein enormer Eingriff in die Ökologie, auch ökonomisch Wahnsinn. Aber es würde bedeuten, dass diese Umweltpumpe nicht so stark aufgehalten wird, weil man versucht, diesen Einfluss durch das Grönlandeis oder diese Süßwasser, was da kommt, durch das Abschmelzen des Grönlandeises, das versucht man dann aufzuhalten, damit diese Zirkulation weiter stattfinden kann, aber mit einem enormen Aufwand, der irre aufwendig ist, ökologisch ja auch ein irre Aufwand wäre, geopolitisch mal ganz abgesehen, aber das völlig heißt, unwahrscheinlich.
Nur um es zu verstehen, das Eis würde weiter schmelzen natürlich,
ja, aber man versucht diese Zirkulation, nicht, man versucht es aufzuhalten und das ist natürlich sogenanntes Geoengineering, gern immer mal so Gedankenspiele, wenn man irgendwie nicht weiter weiß, fangen auch manche an, drüber nachzudenken, irgendwelche Spiegel ins All zu hängen oder die Welt weiß anzumalen und solche Dinge. Also gibt's die wildesten Geoengineering Vorschläge, wo man immer dann versucht, am Ende, wenn nichts mehr geht, irgendwie sowas zu machen, und es ist ein Gedankenspiel. Ich halte es für extrem unwahrscheinlich und darauf sollte man sich auch nicht konzentrieren. Man sollte sich eher darauf konzentrieren, um wirklich konstruktiv zu enden, die Emissionen zu senken. Jedes zehnte Grad zählt da einfach. Wir müssen alles dafür tun, damit Klimaschutz stattfindet.
Und daran anschließend, weil das jetzt so ein heftiges Thema war, was ja auch alle möglichen Ängste auslösen kann. Also Klimaangst ist ein Begriff, und wenn man sich jetzt vorstellt, es nicht nur erwärmt sich, sondern es gibt potenziell sehr kalte Winter zusätzlich, Extremwetter nehmen zu, Trockenheit nimmt zu, potenziell Stürme, Meeresspiegelanstieg, alles, was wir jetzt aufgezählt haben. Sie haben jetzt schon gesagt, wenn Sie kleine Kinder sehen, so, da kriegen Sie Gänsehaut. Wie gehen Sie emotional mit solchen Themen um?
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir haben auch gerade Kollegen bei mir im Haus, Kolleginnen bei uns im DEW haben herausgefunden, dass die Menschen große Klimasorgen haben, und zwar flächendeckend und vor allen Dingen ältere Menschen bedeutsam Klimasorgen. Was man immer denkt, die sind ja schon alt so ungefähr, ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber die haben dann weniger Klimasorgen, aber die haben sehr große Sorgen. Und das muss man ernst nehmen, darüber gibt es auch ausreichend Forschung, psychologische Forschung, wie man auch mit positiver Psychologie daran gehen kann, sich nicht von dieser Angst lähmen lassen. Und das Wichtigste ist, mit Menschen reden, wichtig, das deutlich zu machen, dass man nicht in diese Angst verfällt. Oder auch handeln ist besonders wichtig. Und ich bin Wissenschaftlerin, ich habe einen abstrakteren Blick noch auf diese ganze Thematik. Aber es fällt manchmal auch schwer. Ich habe die kleinen Kinder erwähnt, die dann auch entsprechend das erleben werden. Das erinnert mich dann immer daran. Aber man muss eine gewisse Abstraktheit reinbekommen. Also ich jetzt, aber auch ins Handeln kommen. Dinge tun, alles, was man tut, hilft. Und ist egal was man tut, allein nur drüber sprechen oder Menschen ansprechen oder in der Nachbarschaft versuchen, Dinge zu umzusetzen, egal was man macht. Jeder kleinste Schritt ist wichtig für die eigene Psyche, und daran sollte man sich auch orientieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch viele dann gut einordnen können.
Angesichts dieser Größe und dieser Dimension, über die wir jetzt gesprochen haben, scheint das natürlich alles sehr klein, aber das ist ja nochmal ein Unterschied, was tut man für auch psychische Gesundheit und für ein Miteinander und was ist sozusagen dann.
Und man darf es nicht unterschätzen, also jeder einzelne Beitrag, also wenn alle was tun würden, hätten wir das Problem ja gar nicht mehr, also wenn alle wirklich auf Ökostrom gehen würden und so weiter, auf Nachhaltigkeit, dann hätten wir diese Problematik nicht mehr, und deswegen zählt schon jeder Beitrag, genau wie jedes Votum, egal wo, auch zählt. Also wir sind da alle Teil der Lösung, wenn wir es sein wollen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Geoengineering ist nicht der Ansatz, den Sie verfolgen würden, sondern eher die Emissionen so schnell wie möglich runterzubringen. Und das schließt sehr gut an unsere Rubrik Klimatop und Klimaflop. Und zu dem heutigen Klimatop, Klimaflop muss ich einmal kurz ausholen. Etwa alle 7 Jahre veröffentlicht der Weltklimarat, der IPCC, einen Bericht, und fasst den aktuellen Stand der Klimawissenschaft zusammen, der sogenannte IPCC-Bericht. Und darin arbeitet er mit verschiedenen Zukunftsszenarien, um abzuschätzen, wie stark sich das Klima je nach globalen Emissionen verändert. Und ein Szenario wurde lange RCP 8.5 genannt und galt so als das extreme Hochemissionsszenario, also das Worst-Case-Szenario eigentlich. Und jetzt kam diesen Monat die Nachricht, dass das Szenario als zunehmend unrealistisch angesehen wird, weil der Ausbau erneuerbarer Energien und Klimapolitik schneller vorankam als damals angenommen. Also das Szenario wird in zukünftigen Modellen nicht mehr berücksichtigt. Jetzt gibt's Akteure wie Donald Trump, wie teilweise auch die AfD in Deutschland, die das jetzt nutzen, um Klimarisiken insgesamt in Frage zu stellen. Auf der Online-Plattform Truth Social schrieb Donald Trump zum Beispiel, das oberste Klimagremium der Vereinten Nationen, der Weltklimarat IPCC, habe gerade, Zitat, eingeräumt, dass seine eigenen Projektionen falsch waren. Falsch, falsch, falsch. So, ist das jetzt ein Klima-Job, weil die Welt dieses Worst-Case-Szenario nicht mehr braucht? Oder ein Klimaflop, weil es politisch instrumentalisiert wird?
Ja, ich würde sagen, es ist ein Klimatop und Klimaflop. Also top, weil es geschafft wird, dass wir dieses Extremszenario nicht stattfinden lassen werden. Das war ohnehin sehr umstritten bei Klimawissenschaftlerinnen, weil es ist ja unwahrscheinlich, dass wir die gesamte Kohle der Welt verbrennen. Also dieses Extrem-Extrem-Extrem-Szenario war schon immer sehr umstritten. Aber es ist gut, dass wir nicht auf diesem Pfad sind. Es ist aber auch gleichzeitig Flop, weil es instrumentalisiert wird von entsprechenden Akteuren, dass es angeblich falsch, alles falsch sein, was wiederum komplette Desinformation ist, weil es ist einfach ein normaler Schritt in der Wissenschaft, wenn Szenarien völlig unplausibel werden, zu sagen, das ist nicht mehr unser Leitszenario, was aber nicht bedeutet, dass wir auf dem richtigen Pfad sind. Wir sind immer noch auf einer globalen Oberflächentemperaturerwärmung von 2,5 bis 3 Grad und das hat enorme Kipppunkte zur Folge, die wir heute schon besprochen haben. Es ist überhaupt gar keine Entwarnung. Wir sind immer noch auf einem sehr, sehr gefährlichen Klimapfad. Und das heißt nicht nur, weil man jetzt ein Extremszenario für unwahrscheinlich hält, dass damit die gesamte Klimawissenschaft sich widerlegt, sondern dass es irgendwie als falsch eingeordnet wird. Das wiederum ist grob falsch. Also insofern würde ich sagen, das ist ein Klimaflop, dass man das so macht. Und es ist auch sehr schade, denn eigentlich bräuchten wir mehr Informationen und weniger Desinformation.
Und wenn ihr auch einen Klimatop oder einen Klimaflop habt oder ein Thema, wo ihr sagt, das würdet ihr gerne mal eingeordnet haben, ob es ein Klimatop oder Klimaflop für Frau Kempfert ist, dann schreibt uns gerne an podcast@klimaklartext.de und wir lesen alle eure E-Mails und werden dann auch das, was wir hier in der Sendung besprechen können, besprechen. Das war die 8. Folge Klimaklartext, ein Podcast der Frankfurter Rundschau zur Klima- und Energiepolitik. Frau Kempfert, vielen Dank für die verschiedensten Einordnungen heute.
Ich bedanke mich. Vielen Dank.
Und ihr könnt uns in einem Monat wieder hören und sehen. Immer am Ende eines Monats findet ihr uns überall, wo es Podcasts gibt und auf den Seiten der Frankfurter Rundschau. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Hinweise, Kommentare habt, ihr kennt unsere Mailadresse, ich wiederhole sie aber gern nochmal, podcast@klimaklartext.de. Und die wichtigsten Quellen dieser Sendung findet ihr in den Shownotes. Falls ihr nicht einen Monat warten wollt, um euch mit spannenden Klimathemen zu beschäftigen, dann soll euch noch der Klima-Newsletter der Frankfurter Rundschau ans Herz gelegt. Er erscheint immer freitags und ihr könnt euch ganz unkompliziert auf www.fr.de/klima anmelden. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt gern auch anderen Menschen davon, empfehlt uns weiter, vor allem abonniert uns bitte. Gerne bei Spotify, Apple Podcast, YouTube. Das hilft uns sehr, damit noch mehr Menschen von uns und Klimaklartext erfahren. Und dann hören wir uns Ende Juni wieder. Ich bin Christine Lang. Bis dahin, macht's gut.
Klimaklartext, der Podcast zur Klima- und Energiepolitik. Klar, verständlich, faktenbasiert.
Mit Professor Dr. Claudia Kempfert.